Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Noch steht das Konzept der Bundesregierung zum Klimaschutz für die nächsten Jahre nicht komplett, doch Umrisse zeichnen sich langsam ab. Die Debatte ist in der Schlussphase und wir wollen sie natürlich aufgreifen. Sonne und Wind sollen künftig unsere Stromversorgung zum großen Teil übernehmen, doch die Förderung der Solarenergie soll nach den bisherigen Plänen der Bundesregierung demnächst auslaufen. Ob die Solarenergie bereits ohne Förderung wettbewerbsfähig ist, darüber in dieser Sendung ein Gespräch mit Dr. Andreas Bett, dem Chef des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg. Außerdem gehen wir der Frage nach, wo CO2-Einsparungen im großen Umfang herkommen können, und wir informieren über klimaschonende Fernwärme in Hamburg. Die weiteren Themen: personalisierte Preise im Onlinehandel und die Qualität von Saugrobotern. Letzteres ist Thema des Verbrauchertipps. Am Freitag will die Bundesregierung ihr Konzept für den Klimaschutz in den nächsten Jahren beschließen. Und bisher ist vor allem eines klar: Es wird eine Menge Geld kosten. Von rund 40 Milliarden Euro ist die Rede für klimaverträgliche Heizungen, für die Förderung der Elektromobilität und für viele weitere Vorhaben. Doch was wird das Paket bringen in Form von weniger Treibhausgasen? Marcel Heberlein über große und kleine Beiträge im Kampf gegen die Erderwärmung.
Dutzende politische Vorschläge wurden in den letzten Monaten diskutiert, mit denen der Staat CO2 einsparen soll. Viele würden fürs Klima aber nur wenig bringen.
Ja, ich glaube, wir halten uns teilweise an Symbolen auf,
sagt Brigitte Knopf vom Klimaforschungsinstitut MCC und meint damit zum Beispiel den Vorschlag, Inlandsflüge zu verbieten. 0,3% des deutschen CO2-Ausstoßes könnte man damit einsparen. Genauso viel oder eher wenig wie mit einem Tempolimit auf Autobahnen. Politisch sind solche Vorschläge hoch umstritten und für den Klimaschutz bringen sie nur Kleckerbeträge. Mehr als 30% muss Deutschland an Treibhausgasen einsparen, von jetzt bis 2030. Sonst drohen in der EU Milliardenstrafen. Die Zeit ist also knapp. Viele Klima- und Wirtschaftsforscherinnen und Forscher sagen deshalb, es braucht einen Rahmen, der alle Maßnahmen für den Klimaschutz zusammenhält.
Dieser Rahmen besteht daraus, dass wir einen CO2-Preis einführen.
Wenn der Ausstoß von CO2 etwas kostet, auch im Verkehr und bei Gebäuden, wo es bisher keinen Extrapreis auf CO2 gibt, dann würde Heizen mit Öl zum Beispiel deutlich teurer werden. Oder Fahren mit Benzinerautos. Klimaforscherin Knopf glaubt, ein Preis wäre der größte Hebel, um Unternehmen und uns als Verbraucher schnell von klimaschädlichen Verhaltensmustern wegzubringen.
Aber er würde eben auch gleichzeitig Innovationen anregen, CO2-arme Technologien. Und das Dritte ist, dass so ein Preis Einnahmen generiert. Und mit diesen Einnahmen könnten höhere Energiekosten sozial abgefedert werden. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Debatte, weil Klimaschutz darf nicht auf Kosten der ärmeren Haushalte gehen.
Ob der Staat nun den CO2-Preis festlegt, CO2-Steuer wäre hier das Stichwort, oder der Markt ihn aushandelt, Stichwort Emissionshandel, für viele Forscher ist das nicht entscheidend. Hauptsache, der Preis kommt. Er kommt bald und er ist hoch genug, damit sich Verhalten wirklich ändert. Die Energiewirtschaft, also alle Kraftwerke, die Strom produzieren, die hat schon angefangen, den Hebel umzulegen. Da gibt es schon einen CO2-Preis. Trotzdem kommen immer noch ein Drittel der deutschen CO2-Emissionen daher.
Natürlich sind die Kohlekraftwerke ein wichtiger Hebel,
sagt deshalb Brigitte Knopf vom Klimaforschungsinstitut MCC. Wenn Deutschland die ältesten Meiler schon früher abschaltet als 2038, das Ausstiegsdatum für die Kohle, dann könnte das schnell viel CO2 einsparen. Laut der Umweltorganisation BUND ist das Braunkohlekraftwerk in Niederaußem in NRW aktuell der größte Klimasünder. Schaltet man es ab, könnte man von jetzt auf gleich 3% des deutschen CO2-Ausstoßes einsparen. Ein großer Hebel. Im Gegenzug müssten aber auch erneuerbare Energien weiter ausgebaut werden. Der Schalter dort wurde zwar schon umgelegt, aber damit auch wirklich Windstrom von Nord nach Süd fließt, bräuchte es große Stromleitungen durchs ganze Land. Doch Bürgerproteste machen den Ausbau träge. Dabei ist Ökostrom auch für den Klimaschutz bei Verkehr und Gebäuden essentiell. Denn die schönste Wärmepumpe und das schönste E-Auto nützen wenig, wenn sie immer noch mit Strom aus Kohle oder Gas laufen.
Ein Beitrag von Marcel Heberlein. Der Strom kommt aus der Steckdose und wer an ein Fernwärmenetz angeschlossen ist, bekommt auch die Wärme von außen. Die ist allerdings häufig wenig klimafreundlich. Heizkraftwerke auf Basis von Kohle oder Gas heizen den Treibhauseffekt zusätzlich an. Die Hansestadt Hamburg will das ändern. Bis zum Jahr 2030 sollen 500.000 Menschen dort nahezu klimaneutrale Fernwärme beziehen. Wie das funktionieren soll, hat unser Landeskorrespondent Axel Schröder für uns in Erfahrung gebracht.
Der Energieparkhafen soll südlich der Elbe entstehen. Dem Konzept liegt ein Paradigmenwechsel bei der Fernwärmeerzeugung zugrunde. Weg von der zentralisierten Wärmeproduktion durch wenige Kraftwerke und hin zu einer dezentralen Ausrichtung mit vielen kleineren Einheiten, erklärt Michael Beckereit, Geschäftsführer bei der städtischen Hamburg Wärme GmbH.
Da werden erneuerbare Wärmequellen, also industrielle Abwärme, eine Großwärmepumpe im Abwasser der Kläranlage, Power-to-Heat-Anlagen und Anschluss noch einer weiteren Müllverbrennungsanlage zusammengefasst. Und daneben wird ein GUD, Gas- und Dampfkraftwerk, gebaut, das eben mit diesen Anlagen die Wärme erzeugt, die wir in Wedel durch das Abschalten des alten Kohlekraftwerks verlieren.
Das alte Kohlekraftwerk in Wedel wurde Anfang der 60er Jahre gebaut und emittiert jedes Jahr rund 1 Million Tonnen Kohlendioxid. Nach den Berechnungen der Planer werden durch das neue Gaskraftwerk 360.000 Tonnen CO2 eingespart.
Und wir wollen ja noch weitergehen. Wir wollen die gesamte Fernwärmeproduktion kohlefrei gestalten. Es gibt noch das Kraftwerk in Tiefstack, was wir bis 2030 abschalten wollen. Dann würden wir insgesamt 600.000 Tonnen als unser Ziel einsparen.
Möglich soll das unter anderem auch ein sogenannter Aquiferspeicher machen. Die tief unter der Erde liegenden Grundwasserspeicher sollen im Sommer dann, wenn die Industrieabwärme nicht von den Fernwärmekunden genutzt wird, in den Untergrund geleitet werden. Auf 80 bis 100 Grad können die riesigen Wasserreservoirs aufgeheizt werden, um dann, geringfügig abgekühlt, im Winter wieder entnommen zu werden. 750 Millionen Euro wird die Hamburger Fernwärmewende kosten, schätzt Michael Beckereit. Dass dadurch das Heizen für die 489.000 Kunden sehr viel teurer wird, schließt er aus.
Das ist eine der Grundvoraussetzungen gewesen, dass eben keine sprunghaften Preiserhöhungen da sein werden. Wir müssen aber eben uns auch vor Augen halten, dass wir innerhalb des Gesamtsystems wir über höhere CO2-Preise reden werden.
Das Kalkül der Planer, je mehr Fernwärme in Kohle- oder Gaskraftwerken erzeugt wird, desto teurer wird diese Energie, weil der CO2-Ausstoß in Zukunft bepreist werden wird. In Hamburg mit vielen CO2-neutralen Erzeugungseinheiten würde dieser Preisanstieg viel geringer ausfallen. Auch der Chef der Hamburger Verbraucherzentrale, Michael Knobloch, geht davon aus, dass es keine großen Preissprünge durch das städtische Fernwärmekonzept geben wird.
Das sind ja langjährig laufende Verträge und da gibt es einen Vertragsbestandsschutz. Das heißt, da sind Preisgleitklauseln drin und dieses Vertragswerk wird jetzt durch die Übernahme sozusagen nicht einfach obsolet. Da gibt es aus unserer Sicht eben eine gewisse Rechtssicherheit.
Dass die Hamburg Wärme GmbH dafür bei Neukunden die Preise anzieht, sei eher unwahrscheinlich, so der Verbraucherschützer. Kritik an den Plänen kommt von der CDU in der hamburgischen Bürgerschaft. Stefan Gamm bezweifelt, dass die Preise durch die Fernwärmewende tatsächlich nur moderat steigen werden und schlägt eine Alternative zu den Senatsplänen vor.
Es muss die Frage gestellt werden, ob es Sinn macht, ein Gaskraftwerk 2 Kilometer neben dem Kohlekraftwerk Moorburg zu bauen oder ob man nicht darüber nachdenkt, das Kohlekraftwerk Moorburg auf Gas umzurüsten. Das wäre nämlich deutlich günstiger und die Pläne dafür liegen bereits fertig in der Schublade.
Betrieben wird das Kohlekraftwerk Moorburg von Vattenfall. Eine Sprecherin teilt mit, die Prüfung, ob eine Umrüstung auf Gasbetrieb Sinn mache, laufe noch. Klar sei aber heute schon, dass diese Umrüstung sehr teuer werde und dem Unternehmensziel, innerhalb einer Generation CO2-frei Energie zu liefern, widersprechen würde.
Ein Beitrag von Axel Schröder. Fast die Hälfte der Stromerzeugung in Deutschland kommt inzwischen aus erneuerbaren Quellen und nach der Windkraft hat die Solarenergie den zweitgrößten Anteil daran. Der Ausbau der Windenergie an Land ist fast zum Erliegen gekommen, darüber haben wir schon berichtet. Doch auch über der Solarenergie brauen sich dunkle Wolken zusammen. Die Förderung soll enden, wenn die installierten Kapazitäten auf 52 Gigawatt gestiegen sind. So hat es die Bundesregierung vor einiger Zeit beschlossen. Ein Gigawatt entspricht der Leistung ungefähr eines großen Atomkraftwerkes oder Kohlekraftwerkes. Dr. Andreas Bett ist Leiter des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Herr Dr. Bett.
Ja, guten Tag.
Herr Dr. Bett, beim derzeitigen Ausbautempo der Solarenergie, wann wäre es denn soweit, dass die 52 Gigawatt erreicht werden?
Ja, wir erwarten eigentlich, dass die 52 Gigawatt, das betrifft ja die vor allen Dingen die Dachflächenanlagen letztlich, so Ende 2020 dann auch tatsächlich erreicht sind.
Und dann würde die Förderung komplett enden nach derzeitigen Plänen?
Genau, dann würde die Förderung für Dachanlagen komplett enden und das betrifft dann im Wesentlichen auch die kleinen Anlagen, also die Prosumer, die teilweise eben den Strom auch selber nutzen. Nach der EEG-Umlage sind sie ja verpflichtet, einen Teil selber zu nutzen. Das heißt, dann würde der Ausbau von PV massiv stocken. Mhm. Und damit würden wir die Klimaziele natürlich auch praktisch nicht erreichen können.
Und gefördert würden dann weiter große Anlagen?
Genau, wir haben die zweite Förderschiene, die ist sozusagen Großanlagen, wo es Ausschreibemechanismen gibt. Da kann man schon sagen, die sind inzwischen so günstig, dass wir sagen können, die Photovoltaik bietet den günstigsten Strom, aber eben für große Freiflächenanlagen. Da gibt es beispielsweise auch erste Ausschreibungen, die gar nicht mehr auf EEG gefördert werden, sondern die sind tatsächlich kompetitiv. Wir hatten die Ankündigung von ENBW, dass sie eine 88-Megawatt-Anlage langfristig bauen wollen in Brandenburg ohne EEG-Förderung. Das geht aber eben nur bei richtig großen Anlagen und Freiflächenanlagen. Wir sind aber überzeugt, dass wir auch die Dachflächen brauchen, alle Flächen eigentlich in der bebauten Umgebung, um letztlich unseren Energiehunger hier in Deutschland auch zu stillen.
Wie weit sind die denn jetzt schon wettbewerbsfähig? Die Preise sind ja immer weiter gesunken.
Genau, auch die sind sehr wettbewerbsfähig, durchaus. Aber hier brauchen wir eben eine verlässliche Abnahme einerseits vom Strom, die erzeugt wird. Und gleichzeitig sind es ja kleinere Investoren, oft Privatleute, die eine gewisse Sicherheit für ihr Investment brauchen. Es bleibt immer noch das Risiko, dass irgendwas zwischendurch mal schiefgehen kann oder weniger Ertrag da sein kann. Aber letztendlich ist die Zuverlässigkeit der PV absolut nachgewiesen. Und wir haben eben im Prinzip über die EEG-Förderung für die kleinen Dachanlagen pro Gigawatt sind es nur noch 0,01 Cent pro Kilowattstunden. Als das in den Jahren 2012 der Fall war, waren wir noch über 10 Cent pro Kilowattstunde.
Wie viel müsste denn etwa ausgebaut werden? Über welche Lücke sprechen wir da?
Naja, wir machen ja Szenarien hier am Fraunhofer ISE, um auf 100% Erneuerbare zu wechseln bis 2050. Und da müssen wir in Deutschland im Bereich, je nach Szenario, dann zwischen 500 und 700 Gigawatt Photovoltaik installieren. Das können wir jetzt einerseits auf Freiflächenanlagen machen. Da befürchten wir aber, dass es dann durchaus auch zu Akzeptanzproblemen kommen kann. Und wir sollten daher unbedingt die bebaute Umgebung, also die Dachflächen, die Fassadenflächen auch nutzen, dass nicht nur allein die Stromerzeugung, sondern andere Funktionalitäten auch mitgenutzt werden, wie zum Beispiel bei einer schönen Fassade. Dazu brauchen wir aber das EEG und auch wieder die EEG-Umlage, um eben eine Sicherheit zu bieten für Investoren.
Wie stellen Sie sich die Förderung vor? Das heißt, das EEG müsste aus Ihrer Sicht einfach verlängert werden mit sinkenden Einspeisevergütungen, je nachdem, wann die Anlagen gebaut werden?
Genau. Also das ist ja heute schon im EEG auch realisiert, der sogenannte atmende Deckel. Das ist ja eine Erfahrung aus der Vergangenheit, wo eben die Vergütung, EEG-Vergütung zu hoch war. Dann wurde zu viel investiert und damit die Belastung für den Bürger zu hoch. Dann hat man den atmenden Deckel eingeführt mit dem Ergebnis, dass deutlich zu wenig PV installiert wurde und wir deswegen auch die Klimaziele 2020 nicht erreichen können. Und deswegen hat man den atmenden Deckel eingeführt und ich denke, das ist ein hervorragender Mechanismus, um eben zu kontrollieren, dass auf der einen Seite der Investor nicht zu viel Geld verdient und auf der anderen Seite aber den PV-Zubau auch erlaubt, den wir benötigen, um letztendlich die Klimaziele zu erreichen.
Dr. Andreas Bett, der Leiter des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme, war das. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne.
Früher war die Sache klar. Wenn ein Versandhändler einen Katalog gedruckt hat, dann standen die Preise für Möbel, Fernseher oder auch Reisen für die nächsten Monate fest. Im Internet können Versandhändler die Preise dagegen im Zweifelsfall in Echtzeit anpassen und zum Beispiel auf das Angebot und die Nachfrage reagieren. Da wird ein fast ausgebuchter Flug dann auch schnell mal teuer. Theoretisch ginge noch viel mehr persönliche, auf den einzelnen Kunden abgestimmte Preise. Sind die vielleicht schon Alltag, ohne dass wir Verbraucher es merken? Darum hat sich mein Kollege Stefan Römermann gekümmert.
Anders als beispielsweise Supermärkte oder klassische Kaufhäuser haben Online-Händler häufig eine ganze Menge Daten über ihre Kunden, die sie im Zweifelsfall auch für die Preisfindung nutzen können, erklärt Andreas Krämer von der Unternehmensberatung Axeo Strategic Consulting.
Natürlich startet man da mit Informationen über den Standort, also wie ist die Wohnlage, das ist ja jetzt nichts Neues, das machen ja Versicherungen auch schon.
Schließlich lässt sich schon aus der Wohnlage allerhand ablesen, beispielsweise grob die Höhe des vermutlichen Haushaltseinkommens.
Und wenn Sie das dann verknüpfen mit beispielsweise historischen Kaufdaten, zu welchem Preis haben Sie gekauft, waren das Sonderangebote oder war das ein High-End-Produkt eher hochqualitativ, dann können Sie fast schon dran fühlen, was das für eine Zahlungsbereitschaft bedeutet.
Je mehr Informationen der Händler über einen Verbraucher hat, umso genauer kann er dessen Kaufverhalten vorhersagen. Welche Produkte interessieren den Kunden besonders und vor allem, welchen Preis ist der Kunde bereit, dafür zu bezahlen? Wenn der Onlineshop bei einem sparsamen Schnäppchenjäger dann vor allem günstige Angebote vorschlägt, ist das vermutlich eher unproblematisch. Viele Kunden würden das vielleicht sogar gut finden. Was aber, wenn der Händler erkennen kann, dass der potenzielle Käufer gut verdient oder dass er ein Produkt oder eine Dienstleistung unbedingt braucht? Füttert man den Computer mit genügend Daten, dann kann das System beim Aufrufen einer Produktseite innerhalb von Sekundenbruchteilen den Preis für diesen speziellen Kunden bis zu dessen vermutlicher Schmerzgrenze nach oben schrauben. Das Prinzip ist ein wenig wie auf einem orientalischen Basar, erklärt Wirtschaftswissenschaftler Bernd Skiera von der Goethe-Universität in Frankfurt.
Wo der Basarhändler durch sein Verhandlungsgeschick genau einschätzen kann, wie viel jeder zu zahlen bereit ist und auf diesem orientalischen Basar eben unterschiedliche Preise zustande kommen und die genau die Zahlungsbereitschaft aller Kunden abschöpfen. Das wäre eigentlich das Maximum, was ich technisch erreichen kann.
Nur, dass ein großer Online-Händler meist deutlich mehr Daten zur Verfügung hat als ein Basarhändler. Deshalb machen so stark personalisierte Preismodelle vielen Verbrauchern auch eher Angst. Besonders dann, wenn auch persönliche Daten aus dem Kundenkonto verwendet werden.
Und ich würde behaupten, jede Form einer personalisierten Preisbildung, wenn sie denn dann mal aufgedeckt wird, wird dazu führen, dass es einen gesellschaftlichen Aufschrei gibt.
Wirtschaftswissenschaftler Skiera glaubt deshalb nicht, dass tatsächlich Firmen im größeren Stil auf solche Preisfindungsmechanismen setzen.
Man kann es nicht völlig ausschließen, weil man natürlich den Preissetzungsalgorithmus des Anbieters nicht kennt. Persönlich vermute ich extrem stark, dass es äußerst selten vorkommt, zumindest viel, viel seltener, als die meisten eigentlich vermuten.
Trotzdem passiert es immer wieder, dass Kunden für das gleiche Produkt unterschiedliche Preise angezeigt bekommen. Doch das sind eben in der Regel keine wirklich individuell ermittelten Preise, die exakt auf den einzelnen Kunden zugeschnitten wurden. Tatsächlich sortieren die Händler die Besucher ihrer Online-Shops oft einfach nur anhand von wenigen Merkmalen in eher grobe Schubladen ein. So kann der Angebotspreis für eine Reise- oder Digitalkamera beispielsweise davon abhängig sein, ob ich mit einem Smartphone oder einem PC oder Laptop auf den Onlineshop zugreife. Häufig hängt der Preis auch einfach von der Tageszeit ab, sagt Digitalexpertin Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Wo der Preis also entweder über den Tagesverlauf sich ändert oder sich auch minütlich ändert in jede Richtung, der kann also um 100% steigen. Das hat eine Untersuchung der Verbraucherzentralen ergeben. Er kann auch deutlich sinken.
Die Übergänge zu tatsächlich personalisierten Preisen sind dabei allerdings fließend. Je mehr Merkmale für die Preisbildung benutzt werden und je mehr unterschiedliche Schubladen die Händler für die verschiedenen Kundengruppen anlegen, desto gezielter können die Preise angepasst werden. Für Verbraucher ist das alles allerdings reichlich undurchsichtig, klagt Verbraucherschützerin Henschler. Sie fordert deshalb, dass Datenschützer oder Wettbewerbsbehörden zukünftig solche Preisfindungsalgorithmen kontrollieren dürfen.
Um nachprüfen zu können, sind diese Algorithmen fair, gerecht und nachvollziehbar.
Bisher geht das nicht. Die Preisfindungsmechanismen sind schließlich Geschäftsgeheimnis, argumentieren die Händler.
Über personalisierte Preise war das ein Beitrag von Stefan Römermann.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Staubsaugen und gründlich Staubsaugen, dazwischen liegen Welten. Schwer zugängliche Ecken müssen gereinigt werden, manchmal wird die Düse gewechselt, um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Seit einigen Jahren gibt es Roboter, die uns diese Arbeit abnehmen sollen. Die Feinheiten des Hausputzes beherrschen sie noch nicht, doch sie werden immer besser. Der Verbrauchertipp von Michael Voregger.
Jeden Tag um Punkt 14 Uhr fährt der Bodenstaubsauger aus seiner Garage und beginnt mit seiner Arbeit. Tanja Bartusek.
Keiner in der Familie saugt gerne und da wir einen Hund haben, fallen unglaublich viele Haarbüschel an und das müsste man eigentlich jeden Tag machen und so macht das jetzt unser kleiner Freund.
Saugroboter hatten bisher einen schlechten Ruf. Man sagte ihnen nach, laut zu sein und planlos in der Wohnung herumzufahren. Hindernisse wurden nicht erkannt und sie verfahren sich in engen Ecken der Wohnung. Stefan Portek ist Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Er ist von den Möglichkeiten aktueller Geräte überzeugt.
Bei den modernen Geräten ist es so, dass sie alle einen Laserdistanzsensor oder eine Kamera haben und sich halt sozusagen wirklich umschauen in dem Raum und dann halt in ganz gezielten, geraden, parallelen Bahnen jeden Raum der Reihe nach abarbeiten, bis die ganze Wohnung dann vollständig gereinigt wurde.
Bevor der Sauger seine Arbeit aufnimmt, sollte erstmal die passende App auf dem Smartphone installiert werden. Die Einrichtung ist auf den meisten Geräten mit bebilderten Anleitungen gut dokumentiert. Der Saugroboter macht bei den ersten Fahrten schon mal einen Abstecher in den Nebenraum, bevor er seinen Fehler bemerkt. Danach werden die Räume gezielt und zuverlässig abgefahren.
Die Saugroboter schaffen kleinere Wohnungen bis 80 Quadratmeter üblicherweise ohnehin mit einer Akkuladung für den Fall, dass man eine größere Fläche reinigen möchte. Und sie merken, dass der Akku zu Neige geht, dann fahren sie einfach selbstständig zurück an die Basisstation, tanken Strom wieder nach und wenn der Akku voll genug ist, machen sie automatisch an der Stelle weiter, wo sie vorher aufgehört hatten. Also man kann sich dann auch sicher sein, dass alles gesaugt wird, zur Not halt mit einer kleinen Zwischenladung des Saugroboters.
Ultraschall und Infrarotsensoren erkennen auf kurzer Distanz Hindernisse wie Tisch- und Stuhlbeine. Falls doch mal etwas schief geht, sorgt eine gummierte Stoßstange dafür, dass keine Beschädigungen entstehen. Sensoren stellen sicher, dass es an Treppen nicht zu Abstürzen kommt. Sollen bestimmte Bereiche nicht gesaugt werden, dann können sie mit einem Magnetstreifen gesperrt werden.
Die andere Alternative ist, dass man in den Apps einfach Sperrbereiche einrichtet. Das kann dann halt vor Vasen sein oder vor so einem Kabelknäuel in der Ecke neben der Stereoanlage oder ganz klassisch auch Fress- und Trinknäpfe für Haustiere. Und da zeichnet man einfach in dem Grundriss ein Quadrat ein und dann fährt der Bot über diese virtuelle Grenze, die man ihm gesetzt hat, auch nicht mehr hinüber.
Sie können wegen ihrer geringen Abmessungen unter ganz viele Möbel fahren, also auch unter Betten und Kommoden. Die Saugroboter sind sinnvolle Helfer im Haushalt, aber sie haben auch Schwächen. Tanja Bartusek.
Natürlich kommt der nicht in jede kleinste Ecke, aber für das Gröbste ist der total praktisch. Der einzige Nachteil ist tatsächlich, dass der nicht so einen großen Auffangbehälter hat. Man müsste den häufiger wechseln. Für die tägliche Saugerei mit Haustieren ist der super, super bequem.
Mit der Leistung klassischer Staubsauger können die kleinen Helfer nicht mithalten. Die hängen an der Steckdose und haben eine Leistung von bis zu 1500 Watt. Das ist mit Akkus nicht zu schaffen. Für einen leistungsfähigen Saugroboter müssen zwischen 350 und 500 Euro ausgegeben werden. Wer ein Gerät sucht, das auch automatisch den Staubbehälter leert, ist mit 1000 Euro dabei.
Mit dem Verbrauchertipp von Michael Voregger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Christiane Käs begrüßt Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um den aktuellen Stand bei den Beratungen über das Klimaschutzpaket.